Moin zusammen und herzlich willkommen zum sehr, 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 sehr guten Podcast von und mit Forst erklärt, wie man aus dem Wald ruft. Und ja, mir gegenüber sitzt die liebe Liz und unser Gast. Und Liz, eigentlich fragt Jan Micha jetzt immer, aber ich frag dich mal, wo sitzen wir gerade?
Ja, wir sitzen an einer richtig schönen kleinen Hütte hier im Wald. Vor uns ist so eine Wiese. Wir haben ja jetzt gerade April, es blüht alles richtig schön, wir haben richtig Glück mit dem Wetter, also Pulli ist auf jeden Fall schon drin, Jacke braucht man nicht.
Die Übergangsjacke
wird schon ausgezogen auf jeden Fall und wir können richtig schön in so ein Tal reinschauen, also es ist richtig, ja, Waldromantik kann man sagen.
Ja, wieder ein perfekter Dreh in Rheinland-Pfalz, wir sind schon 2 Tage unterwegs und sind noch 2 Tage unterwegs.
Ja, volles Programm diese Woche wieder.
Richtig, richtig, und dann geht's ab ins lange Wochenende. Davor haben wir uns aber gedacht, nehmen wir uns einen Podcast auf, weil wir hatten 2 sehr spannende Drehtage zum Thema Waldnaturschutz. Und deswegen leite ich auch gleich mal über zu unserem lieben Gast, der Jasmin, die uns hier ja eigentlich die letzten 2 Tage durch ihr Revier, ist ja nicht richtig, sondern durch ganz viele Reviere geführt hat und die tollsten Naturschutzthemen erklärt hat. Stell dich doch mal gerne vor.
Ja, hi, mein Name ist Jasmin Mingler. Ich bin Produktleitung Waldnaturschutz, aber ich verkaufe eigentlich gar keine Produkte. Das hört sich immer so komisch an. Ich bin im Wald Naturschutz unterwegs und betreue Forstämter, berate Revierleiter und gebe so ein bisschen Hilfestellungen oder wenn Fragen aufkommen, in allen Waldnaturschutzfragen.
Wie wird man Naturschützerin? Weil das ist irgendwie, Naturschutz ist immer sowas, ja, hat häufig was so Ideelles, sage ich mal, was die Leute in ihrer Freizeit machen. Ja, ich gehe in meiner Freizeit Schmetterlinge zählen für den NABU oder so, aber du machst das ja richtig hauptberuflich. Wie kommt man dazu? Was hast du vorher gemacht oder wie ist so der... Kann man das studieren? Kann man Naturschützerin studieren?
Ja, also ich war zwar früher auch viel im Wald. Ich war noch nie so eine Spezialistin, also so im frühen Alter. Aber ich war immer viel mit meinem Opa draußen und mir war es immer klar, dass ich irgendwo in der Natur arbeiten möchte, für die Natur arbeiten möchte. Und ich habe dann nach meinem Abi tatsächlich ganz heimatnah Biogeowissenschaften studiert, direkt in Koblenz und bin dann erst über Planungsbüros, dann später dann zu Landesforsten gekommen und kann jetzt hier meine Expertise ein bisschen einbringen und unterstützen.
Sehr cool. Was machst du so, wie sieht dein Alltag so aus? Was macht man als hauptberufliche Waldnaturschützerin?
Ja, also ganz oft werde ich von Revierleitern angerufen, die fragen dann, hey, wir wollen irgendwas machen, hast du eine Idee, komm doch mal vorbei, lass uns mal rumfahren. Wir haben da auch schon ein paar Ideen, wissen aber noch nicht so richtig, wie wir das auch rechtlich einordnen können, wen müssen wir alles beteiligen bei den Projekten und so entstehen dann manchmal kleine, manchmal ganz große Projekte im Land.
Kannst du dich noch an dein erstes Naturschutzprojekt erinnern, was du beruflich durchgeführt hast? Das ist doch bestimmt spannend, so das erste Mal da richtig aktiv zu werden.
Ja, also das erste war total spannend, weil man sich so am Anfang die Frage stellt, wen muss man denn jetzt alles mit ins Boot nehmen, damit es nicht sinkt? Also es ist immer total interessant, wie viele Leute man auch kennenlernt, auch andere Behörden, die man dann involviert in die Projekte und gar nicht, mal rechts und links vom Tellerrand schaut und guckt, was denkt denn der andere Fachbereich, wie setzt der Naturschutz, was macht der Wasserschutz? Und das ist dann total spannend und total schön, was man auch für ein Netzwerk aufbauen kann in dem Bereich.
Was hast du da gemacht? Also was war das für ein Projekt?
Das war eine Gewässerrenaturierung und auch zum Thema Wasser im Wald. Also so ein Wasserflächenkonzept, wo ein Wege instand gesetzt wurde. Also der wurde wieder so gemacht, dass er befahrbar wurde, weil ja eben paar Jahre vorher war es so, dass der komplett überschwemmt wurde. Und dann hat man sich die Frage gestellt, setzen wir jetzt nur den Weg wieder instand oder können wir parallel auch was für den Waldnaturschutz machen? Und da haben wir dann eben kleine Tümpel im Wald angelegt, Wasserrückhaltemaßnahmen, aber auch die Durchgängigkeit vom Bach wiederhergestellt.
Das klingt jetzt erstmal irgendwie nach einem ziemlich praxisnahen Projekt. Wie lange hat das gedauert? Oder also zieht sich so ein Projekt dann ewig lang? Werden schon immer so neben der Kamera hast du schon immer gesagt, ja, dann je größer das Projekt ist, desto mehr Leute müssen dann beteiligt werden und so. Wie läuft, also wie lange zieht sich dann so ein Projekt?
Also das Projekt hat sich tatsächlich über 3 Jahre gezogen. Boah. Im ersten Jahr haben wir geplant, im zweiten, also es war so im Sommer, haben wir die ganzen Vororttermine gehabt, waren dann mit den anderen Experten draußen, haben dann noch so ein bisschen Meinungsabfragen gemacht, wer denkt was und wo könnte man was optimieren. Und dann wurde das Ganze im Winter umgesetzt, wenn die Natur am Schlafen ist, damit wir auch keine Arten gefährden. Und das läuft jetzt immer noch so ein bisschen weiter, weil wir natürlich auch gucken, wie pflegeintensiv sind die Maßnahmen, wie läuft das Monitoring ab und was können wir vielleicht auch noch anders machen, um Geld zu sparen und aber auch effektiver dann die Maßnahmen umzusetzen.
Das.
Ja, wir lachen schon beide. Also die erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen, was ein Monitoring ist, aber das musst du nochmal erklären. Ja. Wie funktioniert ein Monitoring oder also wofür ist das gut?
Bei Monitoring wird einfach mal der Stand vor der Maßnahme dokumentiert und dann nach der Maßnahme wird geguckt, sind Arten dazugekommen, wie hat der Lebensraum sich verändert, gibt es positive Auswirkungen von der Maßnahme oder auch negative und das wird dann über eine längere Zeit beobachtet und da wird dann ein Resümee draus gezogen, was kann man anders machen, was muss man anders machen, wo man mal ein bisschen aufpassen, dass das eben so auch kontrolliert wird über längere Zeit.
Du hast jetzt gerade öfter von Planung und Kontrolle und Dokumentation gesprochen. Was würdest du sagen, anteilig, wie viel bist du wirklich draußen und wie viel ist es vielleicht doch eher Bürojob? Also es klingt so romantisierend irgendwie mit draußen irgendwie Arten suchen, aber wahrscheinlich bist du auch viel am Schreibtisch, oder?
Ja, also ich bin tatsächlich die meiste Zeit im Sommer draußen. Also man kann wirklich leider, also was heißt leider, aber ich bin immer froh, dass ich so sagen kann, bei gutem Wetter bin ich draußen und viel unterwegs. Im Winter auch, wenn viel Wasser natürlich runterkommt, damit man auch sieht, wo das Wasser hinfließt. Aber man ist auch schon viel Zeit im Büro, um die Sachen einfach zu planen, um die ganzen Vermerke zu schreiben für die anderen Fachbehörden, um das halt alles auch zu dokumentieren. Und ich würde mal sagen, so ja, 60-70% draußen.
Oh, schön.
Also ja. Es ist schon viel. Ja. Es ist schon viel. Man kommt schon viel rum. Und dadurch ist ja die Region Nord, wo ich tätig bin, ist ja auch relativ groß.
Also der ganze Norden von Rheinland-Pfalz,
genau,
von bis.
Ja, das ist so von Boppard über Altenkirchen, Geroldstein, Prüm, Koblenz, Lahnstein, das sind so die ganzen Forstämter Nassstätten im Taunus. Das sind, ja, man kommt schon ein bisschen rum.
Also, was ist das für die, die nicht so Rheinland-Pfalz-affin sind? Eifel bis
Eifel, Westerwald, Taunus, Hunsrück, so ein bisschen.
Da hast du aber richtig viel schon gesehen, oder?
Ja.
Also, ja.
Und man kann nie genug gesehen haben. Also ich denke, da sind noch so viele Schätze, die man irgendwann mal entdeckt.
Mhm. Ja. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass man immer so beim Naturschutz immer, oder die Sachen, die wir uns jetzt auch angeguckt haben, das sind immer so einzelne Punkte. Das ist immer so super punktuell. Warum... Oder vielleicht mal so umgefragt, warum muss man überhaupt Naturschutz schützen oder wieso ist das immer so punktuell? Also warum macht man sich die Mühe, warum plant man so viel? Wie kommt es dazu, dass man sagt, okay, irgendwie irgendwas läuft hier nicht, dieses Gewässer ist irgendwie so kaputt, das muss neu gemacht werden? Oder dann vielleicht die Frage, kann die Natur das nicht theoretisch alles viel besser und man lässt es einfach in Ruhe? Also wieso braucht es jemanden wie dich vielleicht auch?
Ja. Also ich denke immer, ganz wichtig im Waldnaturschutz sind viele kleine einzelne Maßnahmen, um so Trittsteine zu schaffen.
Mhm.
Um zu gucken, dass die Arten springen können von Lebensraum zu Lebensraum und dass alles miteinander verknüpft ist. Und wir setzen ja auch ganz viele integrative Maßnahmen, also die schon während der normalen Waldwirtschaft umgesetzt werden, dass es halt nicht immer nur gesonderte Maßnahmen sind, sondern die auch schon im Betrieb dann umgesetzt werden. Also diese ganzen Wasserrückhalte-Thematiken sind einfach auch Thematiken, die von den Revierleitern dann schon in der Praxis gedacht werden.
Okay, heißt, die sagen, ich will eh irgendwie, dass, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Wasser im Wald gehalten wird, damit der Wald nicht so stark austrocknet jetzt zu Zeiten des Klimawandels. Und du sagst da, Moment, da habe ich den Feuersalamander und da können wir das und das Gutes tun oder wie läuft das dann ab?
Ja, das läuft manchmal so ab, dass wir auch vornherein schon eine GIS-Auswertung machen, also mit geografischen Daten am PC arbeiten und gucken uns dann das Gelände an. Wie verläuft das? Ist das jetzt ein starkes Gefälle? Ist das ein geringes Gefälle? Wo konzentriert sich auch Wasser, dass man sowas grob am PC schon mal ein bisschen sondieren kann und dann geht man raus und sagt, hier, wir haben da eine Idee, da kommt vielleicht viel Wasser und viele Revierleiter, die schon länger im Wald unterwegs sind, die wissen dann auch, da kommt wirklich viel Wasser und so deckt sich das dann manchmal und manchmal, wenn man dann jungen Kollegen hat, die sich noch nicht so auskennen, denen kann man noch so ein bisschen Hilfestellung geben und sagt, hier, fahr mal bei, wenn es regnet, an die und die Stelle, guck, kommt da viel Wasser oder kommt da weniger Wasser. Das ist dann so ein bisschen unterstützend dann auch wieder die Funktion.
Wir haben ja hier bei Forst erklärt öfter so ein bisschen die Försterbrille auf oder dass wir einfach das ganze Thema Natur eher aus der forstlichen Sicht auch sehen, aber wir sprechen immer über Multifunktionalität, also der Wald hat eine Schutzfunktion, aber auch eine Nutzfunktion und das funktioniert auf gleicher Fläche, so sagen wir das immer im Forst. Würdest du aus der Naturschutzsicht das auch so unterschreiben? Also würdest du auch sagen, dass das funktioniert?
Ja, also ich glaube schon, dass der Wald von einer gezielten naturnahen Forstwirtschaft oder Waldwirtschaft auf jeden Fall profitiert, weil durch diese Bewirtschaftung des Waldes entstehen auch ganz viele Mosaike aus verschiedenen Lebensräumen. Und umso höher die Strukturvielfalt, umso höher auch die Biodiversität, also die Artenvielfalt.
Heißt, also weil das ist ja sonst immer so ein bisschen so ein Clash, vielleicht müssen wir das Thema Naturschutz noch weiter aufdröseln, das ist immer so ein bisschen Naturschützer gegen Förster. Also es ist eigentlich ganz cool, dass du als, naja, eigentlich ja nicht Försterin, trotzdem im Waldnaturschutz in einer, ist es eine Forstbehörde,
ja,
arbeitest.
Ja,
ja, genau. Siehst du das auch so? Also siehst du auch immer noch dieses Thema, ja, Förster gegen Naturschützer? Ist das noch so ein Ding oder würdest du sagen, mittlerweile arbeitet da alles einigermaßen gut?
Ich glaube, das ist gerade so ein Paradigmenwechsel, also dass sich das entwickelt, dass auch wieder das Vertrauen wiederkommt, aber dass das auch noch ein bisschen Zeit braucht. In manchen Bereichen läuft es gut, in manchen muss man noch ein bisschen mehr aufeinander zugehen, aber das ist auch so, ich sag immer, wir sind das Sprachrohr zwischen den verschiedenen Behörden und versuchen da auch so ein bisschen zu vermitteln. Also wir haben ja 3 Produktleiterinnen im Land und die sich mit Waldnaturschutz dann nochmal in der Fläche beschäftigen. Und da ist es dann auch ganz wertvoll, wenn man manchmal ein bisschen übersetzt oder das dann miteinander verbindet, weil wir meinen, wir wollen alle was Gutes tun und jeder Förster will seinen Wald schützen und auch die Vielfalt, die in dem Wald vorhanden ist.
Aber da kommt es dann manchmal zu Missverständnissen oder anderen Auffassungen vielleicht auch? Oder wie kann man,
ja,
oder wo kommt dann wo kommen diese Reibungspunkte beim Naturschutz und Bewirtschaftung?
Ich glaube, dass es noch viele alte Muster sind, die teilweise in den Behörden feststecken. Also man muss ja auch einfach sagen, der Wald wurde ja auch zu anderen Zeiten zeitentsprechend bewirtschaftet. Es ist ja auch immer Ziel des Waldbesitzers ist, entscheidend. Und da gehen die Meinungen dann schon mal gern auseinander. Aber jetzt durch den Klimawandel und durch die Resilienz, die wir jetzt versuchen mit den Wäldern aufzubauen, haben wir halt einfach auch die Strukturvielfalt, die vielen Naturschützern auch begrüßen. Und da ist es natürlich dann auch immer schwierig, wenn man jetzt die Artenschützer betrachtet. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, ob man jetzt durch eine Ornithologen, also durch eine Brille guckt, wo Experten Vögel schützen wollen oder eben Amphibien. Das sind ganz unterschiedliche Ansprüche und die unter einen Hut zu bekommen, ist manchmal natürlich richtig, richtig schwierig.
Du hast ja schon bei ganz vielen Projekten mitgeholfen und auch wir haben schon ganz viele Projekte irgendwie begleitet und filmen dürfen. Das dauert natürlich immer relativ lange, bis sich sowas etabliert, bis das wirklich einen Mehrwert hat. Aber würdest du sagen, dass in Deutschland aktuell genug passiert oder muss da noch mehr kommen? Wie ist da so deine Einschätzung?
Ganz ehrlich.
Nee, ich glaube, dass da noch viel passieren kann. Ja. Also das vor allem, ich finde es halt immer schön, wenn Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird. Also das ist immer so wertvoll, dass die Leute auch wissen, was im dunklen Wald so passiert und was Landesforsten auch Gutes tut. Das wird, ja, das braucht einfach seine Zeit, bis sich das auch rumspricht. Deswegen finde ich das jetzt ganz gut, dass man sich mal so darüber unterhalten kann.
Und ich finde eigentlich, im besten Fall sieht man auch so eine Naturschutzmaßnahme gar nicht, ne? Also vielleicht ein Beispiel, die unser Video noch nicht gesehen haben oder ich weiß nicht, ob es überhaupt schon raus ist oder wie auch immer. Da haben wir eine alte Teichrenaturierung gefilmt. Wir waren leider nicht dabei, als sie durchgeführt wurde, aber du hast uns das Ergebnis quasi präsentiert. Und da gab es einen alten Fischteich und der war zugemüllt irgendwie, also der wurde vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren mal angelegt, der war irgendwie zugemüllt, da waren irgendwelche Asbestplatten drin, irgendwelche Hütten standen da und als wir jetzt davor standen, vor dieser Maßnahme, konnte man eigentlich gar nichts mehr sehen. Also es war einfach so, ja, am Weg entlang und dann war da so ein, ja, wie so ein kleiner Tümpel in Anführungsstrichen oder kleines Gut, war schon ein bisschen größer, aber da wurde einfach viel gemacht. Da ist ein Bagger rein und hat da die Sachen rausgebaggert und am Ende hat man gar nichts gesehen. Also vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, irgendwie wir nehmen das vielleicht auch gar nicht so wahr, dass da so viel gemacht wird.
Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass immer das wahrgenommen wird, was erst ein bisschen schlimm aussieht. Also wenn man diese Flächen, wenn man diese Gewässer auch wieder herstellt, da muss dann natürlich ein Bagger rein, um auch tiefe Zonen für Molcharten zu entwickeln. Und dann kommt es halt auch so, dass diese Fläche erstmal richtig wie eine Baustelle aussieht. Mhm. Also da ist dann Rohboden drauf, da fährt ein Bagger rum, der fährt durch die Fläche oder schreitet jetzt, weil in dem Fall mit dem Gewässer war ja ein Schreitbagger unterwegs. Und das sieht natürlich, da denken sich die Waldspaziergänger auch, was ist denn da los? Was machen die denn da für eine Unordnung? Ja. Und eigentlich räumen wir ja gerade auf und versuchen es zu renaturieren. Mhm. Und das ist dann immer so in den Köpfen von den Spaziergängern, dass da irgendwas kaputt gemacht wird. Mhm. Aber wir versuchen einfach mit solchen Maßnahmen der Natur nochmal eine Möglichkeit zu geben, Vielfalt abzubilden und auch seltenen Lebewesen wie dem Feuersalamander oder in dem Fall von den Gewässern auch verschiedenen Molcharten dann wieder neuen Lebensraum zu schaffen. Die müssen natürlich auch gepflegt werden und ja, das ist dann immer entscheidend.
Jetzt haben wir so sehr viel über Maßnahmen gesprochen. Eigentlich kennt man ja den Naturschutz sehr so aus dem Bereich Nationalpark, Naturschutzgebiet, dass so Flächen eher in Ruhe gelassen werden, oder das ist ja auch häufig der, oder das, was die Leute so über den Naturschutz wissen, dass man sagt, okay, lass die Natur mal in Ruhe, lass die mal sich selbst irgendwie entwickeln, das dauert zwar lange, aber das wird schon irgendwie. Das sind ja zwei unterschiedliche Auffassungen von Naturschutz. Also einmal dieses so sehr passive, so ja, lass mal laufen, die Natur regelt das schon. Und einmal so sehr was Aktives, so wie du das jetzt sagst. Ne? Erstmal sieht es voll nach Baustelle aus und das wird aber schon. Also dann kann sich die Natur so ein bisschen ja das zurückerobern oder hat so eine Initialzündung. Kannst du die beiden Ansätze mal erklären und gibt es da irgendwie einen, der besser ist oder einen, der schlechter ist?
Nee, also ja, kann ich erklären. Und nee, ich glaube nicht, dass einer besser und einer schlechter ist. Also gerade mal um so eine Prozessschutzmaßnahme oder auch vorzustellen, die wir bei Landesforsten umsetzen, ist ja das BAT-Konzept, das Biotop-, Alt- und Totholz-Konzept, wo wir eben halt auch mal den Baum, Biotopbaum sein lassen, bis er zu Schnupftabak wird. Oder eben die
okay,
Biotopbaumgruppe.
Was genau. Ist Schnupftabak?
Also wir haben zum Beispiel einen Horstbaum oder einen Höhlenbaum, wo wahnsinnig viele Schwarzstorchhöhlen drin sind. Und dieser Baum wird dann so unter Schutz gestellt, er bekommt eine weiße Welle und da geht der Förster und der Forstwirt gar nicht mehr dran. Die
also
bleiben
die werden
dann,
nicht gefällt.
Die werden nicht gefällt, da wird nichts reingefällt. Da wird mit Brückemaschinen werden großen Bogen drumherum gemacht. Das sind dann so die Prozessschutzflächen oder ein Waldrefugium, das sind Sonderstandorte, die zum Beispiel zu feucht sind oder da auch wertvolle Arten vorkommen, alte Steinbrüche, da wird dann nichts gemacht, um diesen Standort auch zu sichern. Und bei den BAT-Gruppen ist es dann auch so, die bleiben wirklich stehen, bis die von selbst zerfallen. Und zu Schnupftabak werden.
Und der Schnupftabak, das haben wir uns nämlich angeguckt, ein richtig cooler Baum, das war eine riesen Hainbuche. Also das hatte die 1,5-2 Meter Durchmesser, so einen Baum habe ich noch nicht gesehen. Und der war innen schon fast hohl und dann bildet sich dieser Mulm da, richtig? Also
genau.
Was kannst du das mal erklären, was das ist?
Also der Mulm, das ist, sind so die Fraßreste von den holzbewohnenden Insekten, vor allem Käfern. Also die in diesem Totholz, also der Baum, der war ja noch so ein bisschen halblebendig. So ein, zwei grüne Blätter hatte er dann schon noch. Und da sind halt dann in Höhlen, in Spechthöhlen gehen die Käfer rein und fressen sich dann einmal durch den Baum, was überhaupt nicht schlecht ist. Und haben dann ihr eigenes Mikrohabitat, ihren eigenen kleinen Lebensraum, der ganz spezielle Bedingungen für verschiedene Arten hat.
Ja. Und so zerfällt der Baum
der
eben.
Der zerfällt dann irgendwann. Ich hoffe, dass die Hainbuche, die wir gesehen haben und auch im Video zu sehen ist, noch sehr lange steht, weil also die steht jetzt schon so lange, schon mehrere hundert Jahre. Und die ist so was Besonderes.
Ja, sehr schön.
Und das Gegenteil vom Prozessschutz ist dann jetzt was für ein Schutz?
Die Initialzündung.
Ja.
Das sind die kleinen Maßnahmen, wo wir dann aktiv werden, wie zum Beispiel bei der Gewässerrenaturierung oder auch wieder die Durchgängigkeit von Gewässern herstellen, also an Fließgewässern. Das machen wir dann immer in Abstimmung mit dem Gewässerunterhalter, dass wir da dann wieder zum Beispiel, wenn Rohre im Bach liegen, die entfernen, damit der Bach sich wieder natürlich entwickeln kann.
Mhm. Man merkt so ein bisschen, dass Gewässer dein Thema ist. Woher kommt das?
Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ich weiß es wohle. Der allererste Arbeitstag war damals Tag des Wassers.
Ah.
Das war im März.
Ja.
Da hatten wir eine Exkursion gehabt mit der Wasserbehörde, um eben das erste Projekt so ein bisschen zu diskutieren, was können wir an dem Bach so herstellen. Und das war, ja, das ist geblieben und das versuche ich auch noch weiter auszubauen.
Ich finde das richtig faszinierend, weil ich finde irgendwie so, Wasser hat immer was Magisches. Also wir haben ja, ich wohne ja in Mecklenburg-Vorpommern, da hat man sehr viel so stehendes Gewässer, tolle, klare Seen, das ist wahnsinnig schön zum Schwimmen und so, aber man hat hier halt sehr viel so fließendes Wasser, kleine Bäche und so, und da kommt immer direkt so die kindliche Motivation raus, zu sagen so, ah, hier baue ich jetzt mal so einen kleinen Damm, dann staut sich das Wasser und dann bilden sich hier so, man sagt ja, der Bach meandriert dann, also der bildet so natürliche Kurven, fließt langsam, ne, das ist ja auch dieses Thema Wasserrückhalt, dass das Wasser nicht durch so einen, ja, gerade gebaggerten Fluss einfach runterrauscht in die nächste Stadt und gerade wenn so ja, Starkregenereignisse kommen, dass es dann nicht runterrauscht, die nächste Stadt überflutet, sondern dass durch diese Windungen und Becken das Wasser irgendwie im Wald gehalten wird. Und da habe ich immer so richtig das kindische Verlangen, da jetzt so kleine Dämme zu bauen.
Ja, also aber das habe ich noch heute.
Ja, ja, ja. Und du setzt es auch noch beruflich
und
um.
Ich,
ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich darf zwischendurch auch noch Kind sein, ja, und darf dem Bach auch noch ein bisschen verbauen. Jetzt, ja, nicht ganz, also die Durchgängigkeit, ja, muss immer gegeben sein, aber ich baue da auch noch manchmal ein paar Hölzer ein, ja, dass eben diese Mäandrierungen dann immer noch zustande kommen. Und die Sohle sich ein bisschen anhebt, damit dann halt auch wieder Lebewesen im Gewässergrund leben können.
Was heißt Sohle anheben?
Das sind, also das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Baumstamm in den Bach halb werfen, mhm, also dass der Bach noch an der einen Seite ein bisschen vorbeiströmen kann, dann sammelt sich natürlich Sediment, mhm, also Laub, Erde, Äste, und die werden dann irgendwann zu der Bachsohle und dadurch kommt der Bach immer ein bisschen höher in, mhm, seinem Bett. Mhm. Und da können dann natürlich wieder Bachflohkrebse, Steinfliegenlarven leben und das ist immer ein Gewinn für das Gewässer.
Ja.
Wie ist es denn bei euch im Naturschutz? Wir haben im Studium immer gelernt, man soll einfach mal auch mal was ausprobieren, mal eine neue Baumart pflanzen oder wenn man sich irgendwie unsicher ist, vor allem als junger Förster oder im neuen Revier, einfach mal ausprobieren und manche Sachen funktionieren nicht und wenn dann ein Teil funktioniert, ist ja auch zumindest ein Erfolg. Ist es im Naturschutz ähnlich? Also so 100% Vorhersagen, wie sich so ein Wasser bewegt und so, kann man ja auch nicht. Hast du auch mal ein Projekt, wo du denkst, im Nachhinein hat vielleicht nicht so super geklappt, ja, oder nächstes Mal, wenn ich es mache, mache ich es irgendwie anders?
Ja, also ich finde es wahnsinnig überraschend. Ich will es gar nicht werten, sondern als negativ, aber wie schnell die Natur sich auch was zurückholt. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch in einem Projekt einen Steinbruch freigestellt, um da wärmeliebende Arten zu fördern. Und
was heißt freigestellt?
Freigestellt, die Bäume entfernt und Sträucher, dass eben wieder der blanke Fels zu sehen ist. Mhm. Und ich war jetzt überrascht, wie schnell wieder die Pionierbaumarten, also die Baumarten, die zuallererst wieder wachsen, wie schnell die wieder zurückgekommen sind. Und da kann man auch mal schön sehen, dass so Kulturschutz und Naturschutz gar nicht von weit voneinander entfernt ist. Also das, was der Mensch irgendwo mal geschaffen hat und sich da dann auch eine Art wieder angesiedelt hat, dass man sowas dann auch pflegen kann, muss, mhm, damit die Art halt weiter da vorkommt.
Was sind das für Arten jetzt in dem Steinbruch? Welche?
Ja, das sind zum Beispiel Arten, die total wärmeliebend sind, die nicht gerne einen kalten Poppes bekommen. Also zum Beispiel die Mauerbiene, ja, oder die Mauereidechse. Also Mauern sind ja immer besonnt, mhm, oder meistens. Und ja, die mögen es halt richtig warm. Und ja.
Man hört ja auch, der Uhu lebt ja auch, genau, gerne mal in Steinbrüchen. Ja. Ne? Und der könnte dann nicht mehr da entspannt rumfliegen,
ja,
wenn der Steinbruch zuwachsen würde.
Genau, also die, ja, Beschattung und das Kühle würde ihm nicht so gefallen.
Heißt, auf der einen Seite könnte man sagen, okay, Prozessschutz, man lässt das alles so und schaut, wie sich das entwickelt. Und dann würden da, weiß ich nicht, vielleicht andere Lebensräume entstehen.
Die
beschattete Steine. Beschattet, ja. Dann kommen da bestimmt ja auch andere Arten oder feuchte lebendere Arten vor. Wo ist der Punkt, wo du sagst, das ist ja auch vielleicht mal so ein bisschen Kritik, wo man sagt, ja, der Mensch weiß es dann quasi besser als die Natur. Also warum sagst du, okay, an diesem Steinbruch, da muss jetzt was getan werden und vielleicht an dem Gewässer, no, das entwickelt sich schon natürlich.
Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Also es ist, ja, es ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich glaube, es sind so Hotspots der Artenvielfalt, die besonders schützenswert sind. Also gerade so Steinbrüche im Wald, wer pflegt die außer der Förster? Also, mhm, die gehen ja dann verloren, wenn nicht der Revierleiter und oder die Försterin hingeht und sagt, ich möchte diesen Lebensraum jetzt bewahren und schützen. um diesen besonderen Standort eben auch zu schützen, dann wird der vielleicht verloren gehen. Und das würde ja dann auch wieder die Artenanzahl minimieren, die Biodiversität. Mhm. Bei den Gewässern muss man immer gucken, wie viele Gewässer sind vorhanden. Also wenn viele Gewässer, wie jetzt zum Beispiel bei dir in deiner Heimat, an Stillgewässern, da würde ich jetzt nicht mehr ein großes Loch buddeln oder so.
Dass ja der nächste See entsteht, ja.
Genau, aber wir haben hier halt viele Kerbtäler, also wo das Wasser schnell nach unten will. Und da können wir dann gucken, dass wir oben versuchen, noch ein bisschen Wasser zurückzuhalten, ein bisschen zu speichern für den Wald und auch für die Arten zu speichern. Mhm.
Wie ist das mit dem Verständnis für deine Arbeit, sowohl von den Waldbesuchern und Spaziergängern und so, als auch vielleicht von den Förstern und Försterinnen? Also sind die so, oh, jetzt ist die wieder, will die irgendwie da ein Projekt, oder sind die da motiviert? Wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, also man muss sich ja am Anfang schon beweisen. Also das ist schon so, da kommt jetzt einer, der ist jetzt nicht vom Forst. Das ist dann, aber das, wenn man den die einmal mitgenommen hat und auch einmal mit denen eine Revierfahrt gemacht hat und ihnen auch klar gemacht hat, dass sie ja schon gute Sachen tun und sie vielleicht ein bisschen mehr drüber sprechen müssten, dann kommt man ganz schnell mit denen ins Gespräch. Und auch jetzt der Generationswechsel, der bei uns in Rheinland-Pfalz mit den Förstern und Försterinnen jetzt so ein bisschen vonstatten geht, das macht es mir natürlich auch total einfacher dann, mit den jungen Kollegen und Kolleginnen Projekte umzusetzen. Das heißt nicht, dass die alten Kollegen es nicht umsetzen wollen, aber die muss man vielleicht noch ein bisschen mehr überzeugen.
Ich glaube, das wird auch immer mehr in der Ausbildung, also sowohl im Studium als dann auch in der Anwärterzeit, also das Vorbereitungsjahr quasi, wenn man fertig studiert hat, zum Förster sein, auch immer mehr thematisiert.
Ne? Ja.
Also du machst auch viele Führungen wahrscheinlich. Ja.
Genau, und wir bekommen, also es gibt auch Schulungen dann direkt für die Anwärter, im Berufsbildungswerk und im Waldbildungszentrum in Hachenburg. Da werden extra Kurse zum Waldnaturschutz dann auch in die Ausbildung integriert.
Mhm. Wieso machen wir all das? Also wir hatten das im Video auch schon. Ich will jetzt nicht das Video quasi replizieren, aber oder reproduzieren, aber warum müssen wir Arten erhalten? Man könnte doch sagen, ja gut, wenn die Mauerbiene oder die Mauereidechse nicht mehr da ist, ja, dann ist sie halt nicht mehr da. Das ist uns doch eigentlich egal, oder? Also die meisten von euch wussten wahrscheinlich noch nicht mal, dass es eine Mauereidechse gibt. Warum sollte das jetzt so für uns Menschen so interessant sein, wenn man jetzt mal so weit gehen möchte?
Ja, also ich habe da eigentlich ein total schönes Beispiel. Ich mache das immer mit Kindern bei der Waldpädagogik, dass ich jedem Kind ein Tier zuordne. Und dann gibt es eine ganz große Wollkugel, die wird dann rumgeschmissen. Zum Beispiel ist ein Kind ein Vogel und das andere Kind ist eine Eichel. Und dann wird die Eichel ja vom Vogel gefressen. Und so, wenn die Kinder sich dann gegenseitig diese Wollkugel zuwerfen, entsteht nachher ein ganz großes Netz. Und wenn man dann auf einmal ein Tier entfernt, wird dieses Netz wahnsinnig instabil. Und umso mehr Tiere und Pflanzen verschwinden, umso instabiler wird dieses gesamte Netz. Und so muss man sich das bei uns auch in der Natur vorstellen. Also umso mehr Arten verschwinden, die vielleicht für uns nicht wichtig sind, aber für ein anderes Lebewesen, desto mehr Auswirkungen hat das dann nachher auf die Gesamtheit, also auf das Ökosystem zum Beispiel.
Also wenn die Mauereidechse nicht da ist, gut, dann kriegt man das vielleicht noch verkraftet, aber wenn da jetzt noch ein, zwei und noch eine Art und noch eine Art, dann wird es immer instabiler und vielleicht der Uhu, der ja die Eidechse frisst, der ist dann nicht mehr da. Und wenn der Uhu nicht mehr da ist, dann werden keine Mäuse mehr gefressen und die Mäuse fressen dann irgendwelche Pflanzen auf. Und also so bricht das dann quasi langsam in sich zusammen.
Okay. Genau so ist es.
Also es ist nicht der Artenschutz nicht nur wegen der Art selbst. Also nicht nur, weil ich den. Also es ist natürlich immer schön oder häufig kommt die Motivation ja daraus, dass man sagt, der Uhu, das ist so eine tolle Art, wenn er da sitzt mit seinen großen gelben, hat er gelbe Augen?
Er hat Augen, gelb-orange,
Ja, und dann sitzt er da und starrt einen an und dann, weiß ich nicht, so ein Riesenvogel ist ja die größte Eule der Welt, die müssen wir schützen. Also es ist nicht nur für die Art selbst, beziehungsweise für einen selbst, dass man sagt, ja, mir geht jetzt eine tolle Art, die ich gerne beobachte, verloren, sondern ja, dieses ganze System.
Genau.
Vermisst die Art.
Genau.
Ja, vor allem ja auch im Hinsicht auf den Klimawandel. Ne? Also wir brauchen ja jetzt stabile Ökosysteme mehr denn je. Ne? Das ist ja auch wahrscheinlich auch noch mit ein Grund, überhaupt Naturschutz zu betreiben, weil die sowieso schon Schwierigkeiten haben wegen Lebensraumverlust und so weiter. Und jetzt kommt ja dann noch der Klimawandel dazu. Wie betrifft das deine Arbeit?
Ja, das ist natürlich, also da teilweise auch ein Gewinn, dass jetzt geguckt wird, dass die Wälder strukturreicher aufgebaut werden. Also es ist ja früher, ich sag jetzt mal so Generation mein Opa, die haben natürlich noch die Fichtenmonokulturen angepflanzt, damals aus Gründen. Aber wenn jetzt heute der Klimawandel natürlich auch diese Strukturvielfalt fordert, hat das natürlich auch einen Gewinn fürs Ökosystem.
Inwiefern? Also je mehr Strukturen, du hast es so ein bisschen gesagt, auch schon beim Steinbruch, also die besonderen Strukturen, die werden erhalten. Je mehr unterschiedliche Strukturen wir haben, desto mehr unterschiedliche Lebensräume haben wir? Oder wie?
Genau, also umso mehr Struktur wir haben, umso vielfältiger sind die Lebensräume und umso vielfältiger ist auch die Artenvielfalt. Also wir haben eine Strukturvielfalt, bringt Biodiversität mit sich.
Was würdest du sagen, sind so die einfachsten Maßnahmen? Also was ist so das Erste, was du, also wenn du jetzt so einen blanken Wald in Anführungsstrichen da hast, wenn du jetzt jemanden hast, der kennt nur Forstwirtschaft in Anführungsstrichen, der kennt nur Bäume hauen, wo würdest du sagen, okay, das sind die wichtigsten Punkte, das muss jeder Waldbesitzer vielleicht, kann man ja auch sagen, es sind ja nicht nur Försterinnen und Förster, sondern auch Menschen mit kleinen Waldflächen, was sagst du, das ist das Wichtigste, das sollte man auf jeden Fall mal beachten.
Also das würde ich zwei Punkte nennen. Also ich finde den Habitatbaumschutz und die Habitatbaumgruppe. Mhm. Also zu gucken, wo habe ich Höhlenbäume, wo sind besondere Strukturen, Mikrohabitate. Das, denke ich mal, hat auf jeden Fall eine hohe Wertigkeit.
Heißt nicht nur der langweilige gerade Baum, sondern auch mal, also es kommt ja irgendwann erst mit dem Alter. Ne? Also je dicker, je älter der Baum ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal ein Ast rausbricht und so weiter.
Genau, mal eine Spechthöhle hinzukommt und so, dass man so die Augen aufhält und sich den Baum auch von allen Seiten anguckt. Und dann glaube ich, dass es enorm wichtig ist, sich zu vernetzen. Also, dass man auch mal den Sprung zum Naturschutz, zum Artenschützer sich traut und zu fragen, hier, du bist jetzt schon seit Jahrzehnten in dem Wald unterwegs, was sind denn deine Highlights? Einfach, dass man sich austauscht, dass man über den Tellerrand hinausblickt.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt als zum Beispiel als Waldbesitzerin hier mir den Podcast anhöre oder mir Videos von Forst erklärt angucke und denke, ach, das wäre doch was, so Naturschutz bei mir im Wald. Vor allem so Wasserrückhalt ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn es immer wieder trockener wird. Darf ich das in meinem Wald einfach so da mal irgendwie einen dicken Stamm in den Bach reinschmeißen und das irgendwie so beeinflussen oder muss ich da irgendwas beachten?
Nee, also ich würde immer den Kontakt zum Revierleiter suchen, weil der weiß in der Regel, wer alles zu beteiligen ist. Und wenn wir so jetzt zum Beispiel, wie du so schön gesagt hast, einen Stamm ins Gewässer werfen, das ist mit ein paar Rechtsbereichen dann verbunden und auch mit ein paar Gesetzen. Und das ist dann nicht so einfach. Deswegen immer am besten den Revierleiter oder das Forstamt fragen. Es gibt ja auch regelmäßig Waldbegänge, wo man sich dann anschließen kann und auch seine Ideen vielleicht mal einbringen kann. Und aber es ist ganz wichtig, weil wir haben hier so viele Gesetze. Die manchmal dann auch abgeklärt werden müssen, in welchem Rechtsbereich befinde ich mich, was muss man alles beachten.
Du hast es ja am Anfang auch so gesagt, ja, ich bin hier mit der unteren Wasserbehörde und dem und der Behörde und noch der Behörde unterwegs. Also da ist schon sehr viel Gesetz auch dabei. Ne?
Ja, also, ja. Also man muss schon ziemlich viel beachten und es ist auch gut so.
Ja, dass wir ich wollte gerade sagen, wünschst du dir manchmal, dass es ein bisschen weniger Anträge und Planung und nicht immer nur 3 Jahre für eine Maßnahme ist.
Also wenn ich die Maßnahmen umsetze, ja, nein, Quatsch. Nee, also ich glaube schon, dass die Gesetze sinnhaftig sind. Mhm. Es ist manchmal ein bisschen bürokratisch, aber wenn es sie nicht geben würde, wird jeder so handeln und schalten, wie er wollte. Und das, glaube ich, wird auch zu einem Chaos führen. Mhm. Manchmal wäre es ein bisschen einfacher, gerade wenn die Maßnahmen größer sind, dass man sie schneller umsetzen kann. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde schon, dass es gut ist, dass es sie gibt.
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, warum sowas 3 Jahre dauert. Weil man macht ja nicht 3 Jahre lang Vollzeit irgendwie was zu dem Thema. Dauert das dann einfach so lange, bis es Antworten von den Behörden gibt oder bis da irgendwelche Gutachten erstellt werden? Oder warum dauert sowas so lange?
Summa summarum dauert das so lange, weil viele versuchen, in eine positive Richtung zu entwickeln. Also ja, es müssen die Anträge gestellt werden, es muss eine Planung geben, es gibt meistens Vor-Ort-Termine, wo sich untereinander dann auch abgesprochen wird. Dann müssen wir auch gucken, wann setzt man die Maßnahme um. Also wenn man die Maßnahme jetzt gut geplant ist und alles ist abgesegnet und wir haben jetzt Brut- und Setzzeit im Wald, dann können wir nicht einfach die Bagger anrücken lassen. Also das wird dann auch geguckt, wann sind die Arten, die vielleicht dort an dieser Maßnahme vorkommen, wann sind die da, wann brüten die, wann können wir die Maßnahme umsetzen. Und dann ist dann eben schon mal ein ganzer Sommer hin, wo man nichts umsetzen kann, was auch gut so ist, weil dann natürlich viele Arten da sind. Und dann wird die Maßnahme halt erst im Winter umgesetzt. Und das ist dann auch schon, was viel Zeit frisst.
Mhm. Was sind noch so Maßnahmen? Also du hast jetzt sehr viel so Gewässer gesagt. Du hast ein bisschen Biotopbaumschutz. Also dass Bäume auch einfach mal in Ruhe gelassen werden und nicht gleich umgehauen werden, sobald das nächste Möbelwerk anruft, so nach dem Motto.
Ja.
Was hast du noch für Projekte, für spannende Projekte bei dir?
Also wir haben natürlich auch in den Wäldern immer Waldwiesen, die gepflegt werden müssen. Mhm. Besondere Lebensraumtypen von Natura 2000, das ist ja das europaweite Schutzgebietenetz. Mhm. Und da gibt es spezielle Lebensräume, die müssen erhalten werden. Die dürfen sich nicht verschlechtern. Die müssen dann mit Maat geregelt werden oder bewirtschaftet werden. Das sind so Maßnahmen oder auch Maßnahmen zur Förderung der Insektenvielfalt. Das sind Anlegen von Waldrändern, dass die stufiger sind. Das sind so typische Insektenschutzmaßnahmen oder Fördermaßnahmen.
Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, Fördermaßnahmen, das kostet ja alles Geld. Und Liz, du hast ja auch gesagt, wenn ich jetzt als Waldbesitzerin oder Waldbesitzer, ich höre jetzt den Podcast und denke so, oh cool, ich habe ja auch so einen kleinen Bach und der ist in so einer Betonrinne und das ist total furchtbar, weil das Wasser fließt ab und da profitiert keine Art von. Ich will das jetzt mal umsetzen. Wie teuer ist Naturschutz? Also weil das kostet ja alles Geld. So ein Streitbagger, also wenn man sich den mal vorstellt, das ist, googelt das mal, das ist total abgefahren. Der läuft quasi wie aus einem Star Wars Film und das kostet ja alles Geld.
Ja.
Wahnsinnig viel Geld oder ist es okay und wie kann man sich sowas vielleicht auch fördern lassen?
Ja, also es gibt natürlich, kommt es immer darauf an, wie groß ist die Maßnahme. Also so ein Schreibbagger ist teurer, wie wenn jetzt bei einer Bürgeraktion kleine Abflussminimierungen, also wenn zum Beispiel ein kleines Stämmchen in den Bach geworfen wird und das dann auch befestigt wird. Das ist jetzt nicht so teuer, aber der Schreitbagger ist dann teuer. Und es gibt natürlich auch zum Glück verschiedene Töpfe, aus denen wir schöpfen können. Bei Gewässern ist es die Aktion Blau Plus, die eben die Renaturierung von Gewässern fördert, wo dann immer mit dem Gewässerunterhalter alles abgestimmt werden muss. Und da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Töpfe zum Glück, aus denen man dann schöpfen kann.
Ja.
Also sowohl für die kommunalen wie auch für den Staatswald.
Genau, das Gleiche gibt es ja für den Wald dann auch nochmal. Das ist ja dieses klimaangepasste Waldmanagement. Ne? Ja. Also da gibt es ja ein Förderprogramm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Richtlinien quasi, die man einhalten muss. Und ein Punkt ist eben auch 5 Habitatbäume pro Hektar, die man auszeichnen muss. Also Bäume markieren, wo man sagt, okay, die werden nie gefällt, die sollen da stehen gelassen werden, das wird mal ein Lebensraum und dafür kriegt man dann auch Geld, das sind 100 Euro im Jahr pro Hektar, weil man einfach dadurch, dass man den Baum eben nicht nutzt und das Holz nicht verkaufen kann, ja auch ein Stück weit einen finanziellen Schaden in Anführungsstrichen hat und der soll eben ausgeglichen werden. Also ein bisschen was gibt es und ich glaube, wenn man ein bisschen spitzfindig ist, dann findet man auch ein passendes Förderprogramm dazu.
Genau, also man muss immer so ein bisschen gucken, wo das Geld herkommt.
Ja.
Aber das ist also auch beim klimaangepassten Waldmanagement wird ja auch der Wasserrückhalt gefördert.
Mhm.
Das ist auch ein Förderkriterium und da muss man dann gucken, wo was zu holen ist.
Sehr gut. Also ihr habt sicher viel Zeit oder ihr könnt auch viel Zeit damit verbringen. Wir haben immer eine spezielle Kategorie in unserem Podcast und zwar ist das die Art der Folge.
Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Du hast uns eine Art mitgebracht.
So sieht's aus.
Verrate sie uns.
Ich fange mal an mit Rätseln oder mit so ein paar Fun Facts über die Art. Also die Art verschläft ihr halbes Leben.
Oh.
Und da denkt man sich, boah, wie langweilig. Aber eigentlich sucht die sich immer die Monate aus, die wir auch total toll finden, nämlich den Sommer.
Mhm.
Und der zweite.
Aber nicht zum Schlafen, sondern zum Leben.
Zum Leben. Ja, dann wird sie aktiv. Also die dunkle Zeit verschläft die einfach die ganze Zeit.
Mhm.
Und und dann, wenn sie denn mal wach ist, hat sie wahnsinnig Angst, den Boden zu berühren. Kennt ihr noch von früher dieses Spiel, der Boden ist Lava?
Ja.
Das zieht sich das ganze Leben bei der Art durch. Mhm. Und die ist eigentlich, denkt man so, nee, das ist so eine typische Art, die eigentlich auch auf dem Boden vorkommt. Aber die hangelt sich wirklich von Strauch zu Strauch, von Ast zu Ast, zu Baum.
Erst bei einem Vogel, aber wenn sie sich hangelt, da muss ich jetzt mal nachdenken.
Ja, und das macht sie tatsächlich mit 5 Gliedmaßen.
5 Gliedmaßen?
Ja, das hört sich jetzt krass an. Ne?
Ja.
Also sie hat einen Greifschwanz.
Okay.
Das klingt richtig exotisch. Und also in meinem Kopf ist da so ein kleiner Affe, der hier schon durch den Wald läuft.
Ja, mit klein ist schon echt gut. Also das Tier ist verdammt klein, hat aber verdammt große Augen.
Ja.
Jetzt wird's gruselig. Nee, ich mach's gar nicht so spannend, oder?
Ich war jetzt noch beim Siebenschläfer gewesen, weil der verschläft ja auch so ein ganzes
Geht schon in die richtige Richtung. Noch ein bisschen kleiner.
Dann gibt's noch, es gibt doch so eine Artengruppe, Siebenschläfer, also die Schläfer, das sind Siebenschläfer, Gartenschläfer und Haselmaus, das ist die kleinste, ne?
Genau, und das ist tatsächlich mein Tier, also die Haselmaus.
Haselmaus, ich habe sie noch nie in meinem Leben live gesehen.
Das ist auch selten, oder? Also ich glaube, ich kenne auch niemanden, der sie gesehen hat.
Ja, sie schläft ja auch tagsüber. Also sie schläft
tatsächlich. Also nicht nur das halbe Jahr, sondern dann auch immer tagsüber. Ja. Also sie ist nur nachts im Sommer zu sehen quasi.
Genau. Und dann hangelt die sich eben von Ast zu Ast, um dann zu ihrer Spezialnahrung zu kommen, weil sie mag nämlich tatsächlich nur Insekten und Beeren. Also da, wo man im Wald viele Brombeeren hat, viele Sträucher, auch viele Hasel, das ist so die
aber Haselnüsse isst sie nicht.
Doch,
auch. Okay.
Das wäre jetzt so typisch, dass sich jemand den Namen ausgedacht hat. Und nee, aber Haselnüsse.
Und wenn, also oftmals ist es so, wenn man im Frühjahr die Nistkästen im Wald oder am Haus säubert und man hat so ein paar Sträucher man wohnt am Waldrand, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass die Haselmaus in dem Nistkasten drin schläft. Das ist so tatsächlich das meiste Erlebnis, wo dann mal Leute eine Haselmaus sehen.
Ah, okay, also vorsichtig sein, wenn man die Nistkästen ausräumt.
Also nicht erschrecken, wenn dann auf einmal ein kleines Mäuschen auf einen gefallen kommt.
Aber wie groß ist das? Ist das so eine kleine Maus?
Ja, die ist so 10, 15 Zentimeter mit einem langen, puscheligen Schwanz.
Ja.
Also das Ende ist puschelig.
Ja. Ja. Warum ist das deine Art? Warum ist es die Art der Folge?
Weil sie so unscheinbar ist, so süß und tatsächlich auch viel vorkommt.
Ja, doch. Ja.
Also sie ist halt darauf angewiesen, dass sie viele Sträucher hat, dass sie den Boden halt nicht berührt. Das sind schon, aber man vermutet sie nicht an so vielen Stellen, wo sie tatsächlich vorkommt.
Okay. Würdest du sagen, dass die Haselmaus vielleicht auch so ein bisschen vom Klimawandel profitiert, weil ja immer mehr Bäume auch absterben und man mehr Licht auf dem Boden hat und dass man genau die Strauchschicht ein bisschen voller ist? Es ist vielleicht einer der wenigen Gewinner, zumindest temporär jetzt erstmal.
Das könnte ich mal in den nächsten Jahren untersuchen. Also das kann ich ehrlich nicht sagen. Also es ist ja nicht, weil der Wald vielleicht an manchen Stellen abstirbt, vielleicht ist sie auch dann zu warm da.
Das kann auch sein.
Vielleicht ist sie nicht so die wärmeliebende Art. Ja, aber ich glaube, vielleicht spezialisiert sich ja dann auch. Ja. Also das muss man auf jeden Fall mal im Auge behalten.
Hast du schon viele gesehen?
Ich habe sie halt auch eine Zeit lang, als ich im Planungsbüro gearbeitet habe, in vielen Projekten monitort, also untersucht. Und da stößt man dann schon eher mal auf eine Haselmaus, wenn man die zählt oder versucht auch zu finden. Wenn man die in den Gebüschen, sind das immer so ganz runde Neste, die auch formen. Wenn man gezielt sucht, sieht man die vielleicht ein bisschen mehr. Aber dann sollte man auch vorsichtig sein und die Nester auch vor Ort lassen. Ein bisschen spezifischer ist es halt auch, weil mein Hund Haselmäuse sucht.
Der sucht die.
Genau, also das ist quasi der Drogenspürhund des Artenschutzes. Der sucht die und kann die dann anzeigen. Der bleibt dann ganz ruhig davor liegen. Und das ist mal für manche Planungen, wenn wir im Wald unterwegs sind oder auch im Offenland, ganz interessant, wenn man vorher weiß, okay, da kommt die Art vor. Man hört jetzt auch immer mehr, dass die Artenspürhunde in der Thematik eingesetzt werden.
Das musst du jetzt nochmal ausführen. Also man trainiert einen Hund darauf, eine spezielle Art zu finden.
Genau. Also man kennt das vielleicht von der Polizei am Zoll. Da werden die Hunde ja entweder auf Drogen, Sprengstoff oder halt eben auch verschiedene Arten trainiert. Das funktioniert immer mit einem Klickertraining, wo die auf einen besonderen Geruch, zum Beispiel auf Haselmauskot. Also ich habe mir regelmäßig Kot vom Zoo schicken lassen. Das war dann auch mit besonderen Absprachen und so dann verbunden. Und dann wurde er eben auf diesen Geruch auch von Nestmaterial, was dann vielleicht nicht mehr die Maus dann aus dem Gehege geschmissen hat oder eben runtergefallen ist, dann auf diesen Geruch auch getrimmt und trainiert.
Und dann sucht er die und dann findest du die und sagst, okay, hier lebt einer.
Genau, und dann muss man halt nochmal genauer untersuchen. Weil so als Mensch oder als Kartierer die nachzuweisen, ist ziemlich zeitintensiv. Und ich wollte für meinen Hund damals eine Art haben, die oft vorkommt, dass er viel positive Bestätigung hat und die auch überall vorkommt. Also wenn wir jetzt, es gibt ja auch viele Artenspürhunde, die gezielt Eidechsen nachsuchen. Da ist man dann natürlich viel an Bahnstrecken entlang unterwegs. Und das bringt natürlich auch Gefahren mit sich und ist nicht so angenehm, wie jetzt im Wald zu suchen.
Das heißt, wenn du aber jetzt auch privat mal spazieren gehst oder im Urlaub oder so, sagt dein Hund ständig Bescheid, weil er wieder was gefunden hat? Oder?
Das verknüpft er eigentlich ganz gut. Der hat eine Arbeitsweste. Also der bekommt dann, wie die Jagdhunde, die Schutzwesten an, bekommt der sein Mäntelchen an. Da steht dann, Hund ist am Arbeiten oder Hund bei der Arbeit, ja. Bitte nicht stören. Und dann weiß der schon Bescheid.
Ja.
Also das ist dann so ein Ritual, was wir immer wieder haben.
Sehr cool.
Sehr witzig. Vielleicht hat man es im Hintergrund schon gehört, mein Hund wird auch langsam ungeduldig, der will auch mal wieder Haselmäuse suchen. Nee, das tut er wahrscheinlich nicht. Aber das ist schon aufwendig, sowas zu trainieren, ne?
Ja, das braucht auch seine Zeit und vor allem ist es auch noch nicht so anerkannt. Das ist immer so ein bisschen schwierig, dass es noch keine Prüfungsordnung gibt, die Hunde noch nicht abgenommen sind und das muss man dann auch immer mit der zuständigen Behörde dann abklären, ob die sowas anerkennen. Ich denke, das wird sich noch entwickeln. Mhm. Weil es natürlich viel Zeit spart. Also der Vorteil ist halt auch zum Beispiel bei den Eidechsen, wenn Hunde Eidechsen nachsuchen, die können die rund ums Jahr auch nachweisen. Und das können die Menschen ja nur, wenn sie sie sehen. Und wenn die im Winter dann irgendwo im Wald unter Laub verbuddelt sind, ist der Nachweis relativ schwierig als Mensch.
Spannend. Richtig cool. Haben wir alles gesagt? Gefragt?
Ja,
hast du noch was du vielleicht als letzte Worte für den Naturschutz oder hast du vielleicht noch ein paar Sätze oder ein paar Anliegen, die du den Försterinnen und Förstern, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern mitgeben möchtest?
Ja, und vielleicht auch so allen, die zuhören, dass sie einfach genau hinschauen und einfach mal durch den Wald gehen und gucken, was sie so alles entdecken, weil viele Schätze sind verborgen.
Mhm.
Und es gibt auch kleine Maßnahmen, wo man sich engagieren kann, bei Mitmachaktionen mitmachen und einfach die Augen aufhalten, vielleicht was melden, wenn man was sieht. Mhm.
Im Positiven oder Negativen? Also wenn man sieht, irgendwas wird kaputt gemacht oder irgendwas ist cool, was man gefunden hat? Melden.
Also beides, aber vor allem auch das, was man Positives sieht. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo einen Schwarzstorch gesehen hat im Wald, dass man dann vielleicht den Revierleiter anruft oder den Förster und die Försterin und sagt, hier, ich habe das gesehen. Dann kann nämlich auch der dann ein bisschen sensibler im Wald sein oder wenn irgendwo ein toter Vogel liegt oder so, der was Besonderes ist, dann kann man das auch gerne melden.
Okay, dass da also einfach mehr Aufmerksamkeit
draufgelenkt
wird.
Genau. Das Schlimmste, was passiert ist, dass er sagt, ja, ich wusste schon, dass er einen Horst hat, der Schwarzstorch hier, ne? Also dann freut er sich auch, dass die Leute irgendwie so ein bisschen aufmerksam sind. Ja. Und im besten Fall denkt er, ach, das habe ich ja noch nie gesehen, muss ich mal beobachten.
Genau, schaue ich mal genauer hin, schauen wir nochmal genauer die Bäume dann im Winter an. Dann sieht man den Horst immer ein bisschen besser.
Ja. Und was man mit so einem Horst machen muss oder nicht machen darf, das erfahrt ihr in den Reels, die wir hier mit dir gedreht haben, Jasmin. Vielen lieben Dank, das hat richtig Spaß gemacht. Sowohl die zwei Drehtage als auch jetzt der Podcast, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Es war echt ein entspannter Start in diese Drehsaison, die wir jetzt im Sommer haben. Natürlich, das Wetter war geil, aber auch mit dir, das hat echt Spaß gemacht. Das war ja ein sehr guter Auftakt für uns, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Euch auch und bin froh, mit euch die zwei Tage unterwegs gewesen zu sein.
Sehr schön. Also ihr alle da draußen seid gespannt, was da an Videos von uns kommt. Und dann bleibt uns nichts mehr zu sagen als
bis bald
im Wald.